Ich möchte heute Morgen vom Herzschlag, vom geistlichen Herzschlag etwas erzählen, mit euch auch das Wort Gottes teilen. Der Herzschlag Gottes zum einen, aber auch unser geistlicher Herzschlag. Und das sollte sich irgendwie synchronisieren, dass der Herzschlag Gottes auch unser Herzschlag wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es ja so, dass man ja ganz anders tickt, als Gott tickt. Und es ist gut, wenn wir gleich funktionieren oder gleich im gleichen Herzschlag Gottes drin sind. Unser geistlicher Herzschlag. Und ich habe die Predigt heute Morgen mit dem Titel überschrieben, Gottes Transfusion. Hast du schon mal eine Transfusion bekommen? Irgendjemand schon Bluttransfusion bekannt? Man bekommt Blut hinein, das in den gleichen Kreislauf hineinkommen. Und ich denke, das ist ein schönes Bild auch für das, dass wir nicht einfach eine Infusion bekommen, mal im Gottesdienst sitzen oder im Hauskreis oder wo wir auch immer uns geistlich betätigen und eine Infusion bekommen, eine Botschaft oder einen Segen bekommen, sondern dass wir angeschlossen sind am Kreislauf, am geistlichen Kreislauf Gottes. Also sozusagen eine Transfusion von Gottes Präsenz, Gegenwart, von seiner DNA in uns hineinfließt und wir in diesen ganzen gleichen Kreislauf hineinkommen. Also von Gott zu uns. Gott ist für uns und er möchte, dass wir auch in seinen Gedanken unterwegs sind, in seinem Kreislauf eingebunden sind, mit ihm verbunden sind. Paulus braucht dazu einen Text von Paulus aus dem Philipperbrief, aus dem 4. Kapitel, möchte ich mit euch teilen heute Morgen. Ich werde noch einige andere Bibelstellen dann dazu fügen. Aus dem Philipperbrief, aus dem 4. Kapitel, in den Versen 4-7, lesen wir eine interessante Stelle. Im Vers 4 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Hier muss man einfach kurz innehalten, eine rhetorische Bremse einfügen. Freut euch, juhu, was auch immer geschieht, sag mal immer. Hier kommen wir schon in die tiefen Dimensionen des geistlichen Glaubens oder geistlichen Lebens. Immer, was auch immer geschieht, das ist schon ein ziemlicher Steilpass. Manchmal regt er mich auf, dieser Vers. Denk, was soll ich mich jetzt auch freuen? Aber jetzt kommt die Erklärung. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also es geht nicht darum, sich an den Dingen, die uns geschehen, zu freuen. Natürlich, wenn es gut ist, freuen wir uns daran. Wenn wir gesegnet sind, freuen wir uns daran. Wenn wir krank sind, freuen wir uns weniger daran. Sondern dann sollen wir uns daran freuen, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Das soll unsere Freude sein, mit dem Herrn verbunden sein. Also hier wird die Nadel der Transfusion in unseren Kreislauf hineingestochen. Damit wir uns freuen können, brauchen wir also diese Verbundenheit zum Herrn. Daran sollen wir uns freuen. Und noch einmal sage ich, offensichtlich muss man das mit Nachdruck sagen, freut euch. Vers 5. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ist auch schön. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Wir sollen ein Vorbild sein, auch für alle Menschen. Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Sag mal nichts. Nicht Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Nun, in so einem schönen Gottesdienst, wie wir heute Morgen sitzen, ist das noch einfach zu sagen. Ich sorge mich mal um nichts. Aber spätestens nach einer Stunde könnte es sein, dass man sich um einige Dinge wieder Sorgen macht. Auch hier wieder ein tiefer oder eine tiefen Dimension des Evangeliums. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Nichts anderes als Gebet. Bitten, flehen, Dankbarkeit ausdrücken. Die Anliegen vor ihn bringen. Wunderbar, das ist uns nur möglich, weil wir mit Gott verbunden sind. Dann wird der Friede Gottes, Und es ist immer wichtig, wenn du deine Bibel liest und irgendeinen Vers mit dann beginnt, hat das eine große Bewandtnis. Denn der Friede Gottes fällt uns nicht einfach so in den Schoß oder fällt da vom Himmel herunter, sondern ist eine Voraussetzung. Es geschieht etwas, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also wieder verbunden. Wann ist der Friede Gottes da? Wenn wir uns freuen, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir uns keine Sorgen machen, sondern alles vor ihn bringen, alles mit ihm teilen, was unsere Anliegen sind, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Diese Verbundenheit ist also eine wesentliche Voraussetzung, in diesem Kreislauf eingebunden zu sein, ist eine wesentliche Voraussetzung, um das zu erhalten, was in Gott ist. In unserem Text hier explizit der Friede Gottes. Der Shalom Gottes. Es geht sehr, sehr viel im Evangelium um diesen Frieden Gottes. Paulus braucht dieses Wort immer wieder, auch in seinen Begrüßungsformeln, die er in seinen Briefen hat. Er bittet immer wieder um diesen Frieden Gottes. Nicht umsonst. Damals, aber ich glaube auch wie heute, eines der größten Probleme der Menschen ist es, dass sie im Unfrieden leben. Auch in unserer Zeit plagt uns der Unfriede. Und man kann da noch eine Silbe dazusetzen, die Unzufriedenheit. Wir sind unzufrieden. Der Unfriede in unserem Leben ist eine riesengroße Epidemie, gerade auch in unserer Kultur. Es plagt uns Menschen, dass wir Unfrieden haben. Ich war letzte Woche an einer Sitzung und habe da mit einigen Pastoren aus der ganzen Welt geteilt, was uns so bewegt. Und es ist dann manchmal schon beschämend, wenn man aus einem Land, wie wir leben dürfen, kommt und mit Leuten zusammen sind, die unter Verfolgung leiden, die in Ländern das Evangelium verbreiten, wo es verboten ist, das Evangelium zu lehren oder Bibel zu lesen. Und die unter größter Drangsal das Evangelium leben und an Christus glauben. Da frage ich mich dann manchmal schon, warum bist denn du unzufrieden? Du hast ja fast alles. Und doch plagt uns dieser Unfrieden. Wir leben in einer Empörungskultur. Hast du das auch schon gemerkt? Permanent empören wir uns über alles Mögliche. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und die ganze Medienlandschaft, die ganze News-Industrie, wie Nachrichten etc., ist darauf aufgebaut, dass man sich empört. Der und der hat wieder. Dann fühlt man sich immer besser, wenn andere schlechter sind, oder? Und man empört sich über andere und dann fühlt man sich irgendwie wieder ein bisschen besser. Und das ist in unsere Kultur so hineingeflossen. Das ist einfach so bei uns. Und wie gut wäre es doch, wenn es hier einen Gegenpol gibt, gegen all diesen Egoismus, gegen all diesen Neid und diese Vergleicherei. Die Wiese ist immer grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Wir machen uns Sorgen über alles Mögliche. Es plagt uns der Undank. Die Situationen, in denen wir sind, machen uns manchmal so oft zu schaffen. Und auch in unserem Wohlstandsland, in dem wir sind, haben wir unsere Sorgen. Wir haben unsere Probleme. Wir haben unsere Nöte. Ja, das ist auch so. Wir sind überfordert. Wir sind von Stress geplagt. Und ihr könnt mal eine ganze Zeile anfügen. All das produziert in unserem Leben diesen Unfrieden. Raubt uns den Frieden. Und so ist es doch gut, wenn man sich mal Gedanken macht, wie komme ich denn zu diesem Frieden Gottes? Denn die Menschen, sie suchen nach Frieden. Menschen möchten befriedigt sein. Menschen möchten zufrieden sein. Überall kommt dieser Friede in unserem Leben oder ist ein Thema in unserem Leben. Und die Menschen suchen so sehr danach. Das größte Problem in unserem Land, in dem wir konfrontiert sind, ist es, dass Menschen Gott nicht kennen. Weil er ist derjenige, der den Frieden hat. Und die Unzufriedenheit, sie ist eine Epidemie. Und ich bin überzeugt, wenn wir den Frieden Gottes nicht finden, finden wir nirgends Frieden. Die Menschen versuchen alles Mögliche, um sich zu befriedigen. Und sie finden diesen Frieden nicht, es sei denn bei Gott. Und auch wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, auch wir, die wir sagen, wir sind mit Gott unterwegs, wir kennen Gott, wir glauben, wir möchten Nachfolger von Jesus sein, auch wir müssen und dürfen dies immer wieder ganz neu in Anspruch nehmen und darum ringen, dass der Friede Gottes in unserem Leben ist. Denn auch wir als Nachfolger von Christus werden immer wieder damit konfrontiert, dass uns der Friede geraubt wird. Die Geschichten der Jünger erzählen, oder die Situationen der Jünger, die du im Evangelium nachlesen kannst, erzählen eine breite Geschichte, wo immer wieder dieser Unfriede hineingekommen ist und wie Jesus zum Beispiel wieder den Sturm besänftigen musste, damit der Friede eingetreten ist. Und so oft müssen auch wir in unserem Leben darum ringen, in den Frieden Gottes hineinzukommen. Im Römerbrief in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 2, sagt Paulus: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, das ist ein juristischer Vorgang, wir werden für gerecht erklärt vor Gott durch den Glauben, nicht weil wir irgendwie etwas Gutes gemacht haben, sondern weil Gott uns freispricht und uns die Befreiung und die Gerechtigkeit zuspricht. Darum haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir dies auch in Anspruch. Das muss man erobern. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir brauchen den Frieden Gottes in unserem Leben. Und die Menschen um uns herum sollen den Frieden Gottes auch bekommen. Und wo können sie das sehen als bei uns? Der Friede Gottes fällt nicht einfach in ihren Briefkasten, sondern wir sind die Botschafter des Friedens Gottes. Wie gehen wir in unserem Leben oder wie gehen wir mit unserem Leben um? Sind wir von Sorge geplagt, von Unzufriedenheit, von Neid, von Egoismus oder hat der Friede Gottes unser Leben erfasst? Und damit wir das ein bisschen vertiefen können, wie wir zu diesem Frieden kommen, möchte ich euch mit euch eine Geschichte teilen. Eine sehr interessante Geschichte, eine bekannte Geschichte. Bibelleser kennen sie meistens, weil es eine Geschichte ist, die sehr oft darüber gepredigt wird, auch hier in diesem Haus. Und das ist doch gut so. Damit du ein Gefühl für diese Geschichte bekommst, möchte ich das ganz kurz einführen. Du musst das kurz fühlen, um was es in dieser Geschichte geht. Bevor wir zum Bibeltext kommen, von dieser Geschichte, stell dir mal vor, du hast einen ganz anstrengenden Tag. Du hast gearbeitet, Teilzeit, bist du unterwegs vielleicht, hast den Kindern geschaut als Mami, hast den Einkauf erledigt, du hast noch irgendwelche Freunde besucht, hast noch etwas Gutes getan, dieses und jenes. Der ganze Tag war stressig, anstrengend. Spürst du es, damit du dieses Gefühl auch bekommst? Und jetzt kommst du nach Hause, schließt die Türe auf und dein Mann ist schon zu Hause und liegt da an seinem Lieblingsplatz auf der Couch. Television an, Champions League läuft, das Bier auf dem Tisch, die Chips am Boden, der Bauch so richtig schön da präsentiert. Und er sagt zu dir: Kannst du mir noch ein Bier holen? Oder natürlich trink dir nur Wasser. Und du hast so einen anstrengenden Tag hinter dir. Du hast noch die Sixpack-Flaschen des Wassers in der Hand, die Einkaufstaschen, die Kinder, die weinen. Spürst du das? Und dein Mann ist diese Couch-Potato da? Dieses Gefühl? Oder als Mann kommst du nach Hause, du hast Sitzungen gehabt, du hast gearbeitet wie verrückt und du kommst nach Hause und dann wirst du vollgetextet von deiner Frau, die erzählt, wie viel Kaffeekränzli das sie gehabt hat, wie viel Cremeschnitte das sie gegessen hat und was für einen anstrengenden Tag sie hatte und die Nägel wieder frisch lackiert sind und du denkst, mein Gott, woher hat sie all diese Worte? Dein Wortkontingent ist schon längstens aufgebraucht, du kannst nichts mehr hören. Spürst du das? Das musst du jetzt spüren, wenn du diese Geschichte hörst. Oder stell dir vor, du bist in der Gemeinde, du hast gearbeitet, du hast dekoriert, du hast irgendwie ein Fest vorbereitet, du hast den Hauskreis vorbereitet. Dein Hauskreis oder deine Kleingruppe hast du hast 2 Stunden gebraucht, um dich da vorzubereiten und dann bekommst du eine Absage nach der anderen. Sie kommen nicht, weil irgendwie eben die Champions League läuft oder was auch immer. Und sie kommen nicht. Und du denkst, dann kommt Marieli, das immer kommt, aber nichts versteht. Und dieses Gefühl, jetzt habe ich mir doch den Ellbogen aufgekratzt wegen dem ganzen Zeug. Und das ist der Dank. Das ist doch nicht gerecht. Jetzt habe ich so gearbeitet und der liegt da rum. Und jetzt habe ich mich so engagiert und andere hatten eine faule Zeit. Hast du das Gefühl? Gehen wir in diese Geschichte hinein. Das Umfeld dieser Geschichte ist, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Anstrengender Tag, dreckige Sandalen, Sand zwischen den Zehen. Kommt er am Abend in eine Ortschaft hinein, wo er Freunde hat und kehrt bei einer Frau namens Martha ein. Mit seinen 12 Jüngern. Diese Martha, eine gut situierte Frau, denn wenn du 13 Männer aufnehmen kannst, hast du ein großes Haus. Denn sie beherbergt diese Leute zur Übernachtung und dann gibt es noch Essen und Frühstück und man weiß nicht, wie lange das sie bleiben. Sie hatte wirklich, sie ist gut situiert, sie hatte ein großes Haus, sie hatte auch eine Schwester mit namens Maria und einen Bruder Lazarus, der in dieser Geschichte aber nicht vorkommt. Und diese 3, die sind gute Freunde von Jesus Christus. Sie sind Nachfolger von Jesus, sie glauben an Jesus, sie sind Jünger Jesu, persönliche Freunde. Und jetzt, Jesus ist unterwegs, gute Destination, Hostel Martha. Kommt da hinein und dann werden die Füße gewaschen und es wird aufgetischt. Damit du diese Geschichte auch noch ein bisschen besser verstehst, der Schreiber der dieser Geschichte im Lukas-Evangelium reiht diese Szene nach dem Gleichnis von Jesus, das er erzählt, des barmherzigen Samariters ein. Schon mal gehört, barmherziger Samariter? Diese Geschichte des barmherzigen Samariters, fällt einer unter die Räuber, Jesus erklärt diese Geschichte, kommt einer unter die Räuber, wird zusammengeschlagen, ausgeraubt, liegt am Straßenrand, ist am Verbluten und da kommen ein paar Fromme vorbei und sie laufen an ihm vorbei, weil sie sagen, ich muss in die Präsenz Gottes, ich muss in den Gottesdienst oder ich komme vom Gottesdienst, ich muss in den Hauskreis, ich kann dir jetzt nicht helfen, laufen an ihm vorbei, sprechen vielleicht noch ein Segensgebet, aber das war es dann auch und sie sind weg. Und dann kommt ein Samariter, der nicht im gleichen Glaubenskonstrukt wie die damaligen Juden waren, sondern etwas anders gelagert war. Heute würde man sagen, es kommt ein Moslem vorbei und der hilft. Die frommen Freikirchler sind daran vorbeigelaufen, aber der Moslem hilft diesem verletzten Mann. Das ist die Geschichte, die vor dieser Geschichte von Martha und Maria kommt. Ist noch gut zu wissen, behalte die mal in deinem Hinterkopf, denn sie kommt noch einmal, sie blitzt noch einmal auf in dieser Geschichte, damit du die Geschichte von Martha und Maria ein bisschen besser verstehst. Wir lesen jetzt diese Geschichte in Lukas 10, in Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Hier sehen wir eine ganz große Vertrautheit. Es war damals verpönt, dass eine Frau einem Rabbi zu Füßen sitzt und ihm zuhört. Jesus, he changed all. Also er macht einfach alles anders. Und sie hört ihm zu. Martha hingegen macht sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellt sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Spürst du es noch, das Gefühl von vorhin? Sage doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Kannst du dir vorstellen, 13 Leute heute mal so spontan zu verköstigen und dann übernachten sie noch bei dir im Haus? Da gibt es einiges an Wurstsalat zu schneiden und Käseplatte oder Lamm oder Kalbsbratwürste auf den Grill schmeißen. Ein großer Krampf. Und Martha gibt das Beste, weil sie eine gute Haushalterin ist. Sie gibt alles hinein, damit diese 12 da wieder zu Kräften kommen können. Auf den ersten Blick ist diese Geschichte, und ihr habt diese Geschichte ja im Juni schon einmal in einer Predigt von Frank verarbeitet, ganz gute Predigt, hört sie noch einmal nach. Ich möchte sie von einem anderen Blickwinkel aus auch noch einmal betrachten. Auf den ersten Blick ist diese Geschichte so in unserem christlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, vereinfacht gesagt, die Krampferei von Martha schlecht. Bei Jesus sein, Maria, gut. Oder? Sie müht sich da ab. Hör auf mit dem Abmühen, sondern sei zu Jesu Füßen. Und das ist auch nicht falsch. Das ist wirklich ein guter Blickwinkel darauf. Aber denk noch einmal an Samariter. Jetzt kommt der Samariter noch mal kurz hervor. Die Geschichte vom Samariter ist eine Geschichte von denjenigen, die vom Gottesdienst kommen oder in den Gottesdienst gehen, in die Präsenz Gottes sein möchten. Da ist der Verletzte am Boden, die Arbeit, da wird es gerade umgedreht. Interessanterweise. Nun gut, je nach Typ, meistens, wenn wir uns als Martha identifizieren, empfinden wir dies als höchst ungerecht, dass diese Maria da noch gelobt wird von Jesus. Der wesentliche Punkt in dieser Geschichte aber sehe ich an einem ganz anderen Ort als die Krampferei schlecht und das bei Jesus sein gut, sondern der Punkt, auf den ich heute Morgen den Fokus setzen möchte, den finden wir in uns allen. Nämlich die Sorge und die Unruhe. Denn Jesus spricht diese Sorge und Unruhe der Martha an. Er sagt nicht, du krampfst dich da, du krampfst wie blöd. Er ist ja froh, dass die Bratwürste auf dem Grill sind. Der hat auch Hunger. Nicht das Krampfen scheint das Problem zu sein, sondern die Sorge und die Unruhe. Und kommt hier noch erschwerend dazu, die Haltung von Martha, die Überheblichkeit, es besser als Gott zu wissen. Und da finden wir uns doch immer wieder. Hör mal deinen Gebeten zu. Wir wissen es oftmals so viel besser, wie etwas geschehen sollte, als Gott. Wir sagen ihm dann schon, was er zu tun hätte. Die liebe Martha, sie geht nicht zu ihrer Schwester Maria und sagt, hey, komm, helf mir mal ein bisschen. Das wäre ja nicht mal so schwer gewesen. Vielleicht hat sie es ja auch getan und Maria war bockig. Kann ja sein. So geht sie zu Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, wie diese Frau sich vor Jesus aufbaut. Und sagt, jetzt ist aber mal fertig, Haus kreischen. Hier, ich reiß mir hier auf. Und die Faule da, die hockt da herum und von deinen Jüngern, das ist dein Business, aber die gehört zu mir. Sag ihr doch endlich mal, dass das nicht geht. Doch logisch, irgendwo. Aber sie steht vor dem Herrn aller Herren, König aller Könige, vor Jesus Christus, dem Herrn. Nur schon, wenn sie sich vor einen Rabbi hinstellt, sagt, jetzt ist aber fertig da. Jetzt, also, so geht es denn gar nicht. Ich kann mir vorstellen, das war eine ziemlich rabiate Ansprache, die sie da gehalten hat. Und Petrus und so und dachte, boah, ja, das kenne ich von meiner Frau und so, boah. Ich weiß es ja nicht. Nun, die Reaktion von Jesus ist typisch Jesus. Er gibt nicht der Maria einen dritten, sagt, komm, hilf mal ein bisschen, dann haben wir unsere Ruhe. Nein. Seine Reaktion ist nicht das Tun und Dienen, denn das ist nicht das Problem, etwas für Jesus zu tun, Jesus zu dienen. Nein, im Gegenteil, es ist sehr wichtig und gut. Das steht nicht im Fokus, sondern die Sorge, dass viele Sorgen machen gegen das eine, dass viele das Martha vertritt an Sorgen und das eine, das Maria gewählt hat. Die Sorge scheint das Problem zu sein. Oder die Sorge ist das Problem. Denn die Sorge, haben wir vorhin gehört, nimmt uns den Frieden. Und sie war ziemlich unfriedlich, als sie sich da vor Jesus aufgebaut hat und gesagt hat, jetzt ist aber Schluss da mit ein bisschen Hauskreiseln da. Jetzt wird gegessen und jetzt hilf gefälligst. Wir könnten diese Geschichte auch umdrehen. Ich habe da mal versucht, dieses Gedankenspiel zu machen. Stell dir vor, Martha ist in der Küche und klappert mit den Tellern und, möglichst laut, damit alle hören, dass sie sehr beschäftigt ist. Ihr kennt das vielleicht. Ich bin am Arbeiten. Und sie wirbelt da herum. Und jetzt ist Maria zu Füßen Jesu. Und Maria beginnt sich aufzuregen, weil sie merkt, die macht extra Lärm in der Küche, damit ich mich schlecht fühle. Und sie fühlt sich schlecht. Eigentlich müsste ich jetzt meiner Schwester helfen. Und jetzt beginnt sie sich Sorgen zu machen, die Maria. Mache ich wohl das Richtige? Sie beginnt sich Sorgen zu machen, dass Martha das Bible-Teaching verpasst. Bible-Study bei Jesus und Martha ist immer noch mit den Würsten und dem Lamm und dem Salat beschäftigt und den Schüsseln und den Decken besorgen für die Gäste. Und sie beginnt sich Sorgen zu machen und irgendwann zupft sie Jesus am Rock und sagt, Jesus, kannst du die Martha in der Küche nicht abstellen und sagen, sie soll auch hier hinsitzen? Die Reaktion von Jesus wäre jetzt gewesen, Maria, Maria, du machst dir um so viel Sorgen. Martha hat mit mir abgesprochen, dass sie uns das Essen macht. Und ich freue mich auf dieses Essen. Und sie macht das von ganzem Herzen. Und sie freut sich daran, mir zu dienen. Sie hat den guten Teil erwählt. Aber du machst dir Sorgen und hast Unruhe. Interessanter Gedanke. Diese Geschichte geht es um die Sorge. Und da stellt sich uns die Frage, was ist dein Vieles, das dich davon abhaltet, zu Jesu Füßen zu sein. Das dich davon abhaltet, es ist nichts wichtiger, als in der Präsenz Jesu zu sein. Weder Wurst, noch Lamm, noch Teller, noch irgendjemand, der dich aufregt, sondern einfach bei Jesus sein. Was hält dich davon ab? Was ist dein Vieles? Und es gibt wirklich vieles, das uns aus der Gegenwart von Jesus herausnimmt, was uns Sorgen bereiten kann. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so einige Dinge gibt, die dir Sorgen bereiten. Einige Dinge gibt, die dir Unruhe bereiten. Deine Arbeit vielleicht, deine Beziehung, in der du drin bist, dein Dienst in der Gemeinde, im Reich Gottes. Vielleicht ist es auch deine Faulheit, die dir Sorge bereitet und wo du nicht weißt, wie du daraus herauskommst. Die einen sind Burnout gefährdet und die anderen sind Boreout gefährdet. Sie sind boring, richtig langweilig. Vielleicht sind es die Medien, die dich permanent beschäftigen. dass du da Nackenschwierigkeiten hast, weil du ständig im Smartphone drin bist und das dich immer abhaltet, zu Jesu Füßen zu sein und zuzuhören. Ich weiß nicht, was dich oder was dein Vieles ist, was dich davon abhaltet. Jesus erklärt der Martha, die jetzt mit so viel beschäftigt war und sich so Sorge machte, dass das Essen nicht auf den Tisch kommt und sich Sorge machte, dass der Maria irgendwo da herumsitzt, ihr hält Jesus dann entgegen, du brauchst nur dieses eine. Und was ist dieses eine? Wir haben gesehen, Sorge macht Unruhe. Im Philipperbrief im Kapitel 4, im Vers 6 bis 7, unser Ausgangstext, hören wir, Vers 6 sagt uns Philipper 4, macht euch um nichts Sorgen. Sag nochmal nichts. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, also wenn wir keine Sorge haben, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In dieser Situation, in der du in Sorge bist, das raubt dir den Frieden. Also brauchst du, dass du dir keine Sorgen machst, damit der Friede Gottes dich wieder erfassen kann. In der Bergpredigt nimmt Jesus, das klassische Vers, den kann man gar nicht auslassen, wenn man sich um das Sorgen machen oder wenn man um das Sorgen machen spricht. In der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6, in den Versen 25 bis 34, lesen wir oder hören wir Jesus sagen, deshalb sage ich euch, Vers 25, Matthäus 6, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Ein fantastischer Gedanke. Bewirkt Sorge denn irgendetwas Positives in unserem Leben? Nein. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und last but not least, Petrus, der auch diesen Gedanken aufnimmt in seinem ersten Brief, im Kapitel 5, Vers 7, sagt uns, überlasst alle eure Sorgen Gott. Oder die Lutherbibelleser, alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Da ist die Bibel ziemlich deutlich. Sich keine Sorgen zu machen und die Sorgen, die nicht verneint werden in der Bibel, denn sie treffen uns immer wieder, am richtigen Ort zu platzieren, ihm zu überlassen. Und das brauchen wir so sehr. Wir brauchen, um wirklich Frucht zu bringen, brauchen wir diesen Saft Gottes, um nochmal zu dieser Transfusion zu kommen. Wir brauchen das, dass Jesus uns diese Sorgen abnimmt. und wir sie ihm abgeben können. Denn er ist der eine oder das eine, was Maria erwählt hat. Das viele an Sorgen, da können wir uns sehr schnell damit identifizieren und finden es bei uns. Wir machen uns um alles Mögliche Sorgen und sind in Unruhe. Aber jetzt brauchen wir das eine. Und das eine, was Maria gewählt hat, das ist Jesus. Er, der große Sorgenabnehmer. Er, der sich um unsere Anliegen kümmern will. Jesus, der Friedefürst. Jesus, der Friedensbringer. Jesus, der Sturmbesänftiger und auf dem Wasserläufer. Jesus, der gute Hirte, der mit allem, was dich betrifft, gut umgehen kann. Jesus, das Brot des Lebens, das dich ernährt. Jesus, das Licht in meiner Dunkelheit, wenn es finster wird durch meine Probleme und Sorgen, ist Jesus das Licht in meiner Dunkelheit drin. Jesus, das Wort Gottes, das ich brauche und mich ernährt und stärkt. Jesus, meine Rettung und mein Sündentilger. Jesus, mein Gerecht. Sprecher, Jesus, der Heilsbringer und Heiler, Jesus, die Wahrheit und das Leben, Jesus, der wahre Weinstock, der mir Frucht produzieren lässt in meinem Leben, Jesus, die Auferstehung und das Leben. Er ist das eine, das Maria gewählt hat. Da will ich sein. Das sagt Jesus. So soll es sein. Gut, in der Gegenwart des Königs zu sein. Setz dich zu seinen Füßen. Und wenn du, und es wird dir geschehen, wieder in Sorge gerätst, musst du dich immer wieder an das eine erinnern. Es geht nicht nur um die Präsenz Jesu. Denn die Präsenz Jesu hatte Martha auch. Sie war in der Küche, aber Jesus war präsent. Um was es hier wirklich geht, ist diese tiefe Beziehung. Ich will da sein, wo mein Herr ist. Er Gott, ich Nachfolger. Verbunden mit dem Sein. Lass dir erst von Jesus dienen, bevor du ihm dienst. Die Verbindung zu ihm lässt dich geistlich leben und Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Die Rebe am Weinstock. Höre sein Wort, bevor du deinem Glauben die Tat gibst. Die Verbindung zu ihm ist die Lösung der Sorgen. Auch mitten in allen Erschwernissen des Lebens. Und die treffen uns auch. Eines tut Not. Setz dich zu Jesu Füßen. Auch heute gilt dieses Wort. Eines tut Not. Mein Lieber, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Dieses eine zu erwählen. Hier bin ich, Herr. Da bin ich. Ich gebe dir eine Challenge mit, eine Herausforderung zum Abschluss, die du mal die nächste Woche ausprobieren kannst. Ich bin aber überzeugt, dass 90% aller, die das hören, dies nicht fertig bringen. Das ist nicht von mir, dieser Vorschlag, aber ich finde den noch ganz gut. Das ist ganz einfach und trotzdem schaffen wir es so oft nicht. Laufe eine halbe Stunde oder besser gesagt eine Stunde durch den Wald. Was für ein Vorschlag. Das ist eine große Herausforderung. Ohne Bibel, ohne Smartphone, ohne Pager, ohne Computer, ohne nichts, nur du. Kein Buch, nichts, nur du. Lauf mal eine Stunde durch den Wald. Nicht aufs Bänkchen sitzen, laufen. Nicht rennen, sondern spazieren. Keine Anstrengung, einfach gehen, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Versuch das mal eine Stunde zu machen, einmal in der Woche. Und einfach sagen, hier bin ich, Herr. Neben dir. Ich bin mit dir unterwegs. Ich kann dir sagen, es ist gar nicht so einfach. Vielleicht bist du geübt da drin, dann genieß es. Aber wir lassen uns von so vielem ablenken. Wir lassen uns von so vielem vereinnahmen von unseren Sorgen. Du wirst spüren, wie du plötzlich in diesen Sorgenmodus hineinkommst, dass alles kommen kann. Und dann hast du dann die Möglichkeit abzuladen. Und so möchte ich dich aufrufen. Eines tut Not, bei Jesus zu sein. Philipper 4, die Verse 4 bis 7, unser Ausgangstext. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Das ist der Maria-Modus. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Da möchten wir auch heute Morgen uns entschließen, ich möchte da sein, wo Jesus ist. Ich möchte diesen Friedefürst in mein Leben einladen. Nur bei ihm finde ich den Frieden, den ich brauche. In meiner Krankheit, in meinem Beziehungschaos, in meinen Schwierigkeiten an der Arbeit, in der Schule. Er ist für dich und für andere da. Lasst uns aufstehen zum Gebet und lasst uns auch in diese Gebets- und Lobpreiszeit hineingehen. Gott möchte uns dienen heute Morgen. Er ist derjenige, zu dessen Füßen du sein kannst. Und ich lade dich ein, während wir als Gemeinde Gott erheben und im Lobpreis drin sind. Du kannst gerne hier nach vorne kommen. Ich werde hier mit meiner Frau sein. Und ich lege dir gerne die Hände auf und bete um den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Diagnose, die ein Arzt über dir ausgesprochen hat. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Aussagen, die deine Eltern oder andere Menschen über dich gemacht haben, die dich verletzt haben. Der Friede Gottes, der höher ist als all diese Gedanken, die du dir machen kannst, dass alles schief gehen könnte in der nächsten Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als all diese Schwierigkeiten, die du in deiner Beziehung hast, zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als all das, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Der Friede Gottes ist immer höher. Diesen Frieden Gottes möchten wir erbeten. Du kannst das an deinem Platz tun, deine Hände erheben im Lobpreis. Ihn anbeten, still oder auch laut sagen, Herr, hier bin ich. Ich will an keinem anderen Ort jetzt sein als in deiner Gegenwart. Und du kannst gerne nach vorne kommen, wir legen dir die Hände auf und beten für dich. Das ist der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft auf dein Leben kommt, sich ausbreitet. Lasst uns Gott erheben. Er ist der Herr aller Herren, König aller Könige.